Das Thema heute Abend: Kain und Abel in prophetischer Sicht. 1. Mose 4, 1 bis 16 ist die Textgrundlage. Ich lese uns das. Und der Mensch erkannte Eva, sein Weib, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit Jahwe. Und sie gebar ferner seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt und Kain wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da brachte Kain dem Jahwe eine Opfergabe von der Frucht des Erdbodens. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und Jahwe blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Und Kain ergrimmte sehr und sein Antlitz senkte sich. Und Jahwe sprach zu Kain: Warum bist du ergrimmt und warum hat sich dein Antlitz gesenkt? Ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du wohltust? Und wenn du nicht wohltust, so lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird sein Verlangen sein, du aber wirst über ihn herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Felde waren, da hob sich Kain wider seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und Jahwe sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und er sprach: Ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach: Was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden her. Und nun, verflucht seiest du von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, so soll er dir hinfort seine Kraft nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zu Jahwe: Zu groß ist meine Strafe, um sie zu tragen. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Erdbodens vertrieben, und ich werde verborgen sein vor deinem Angesicht und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde, und es wird geschehen, wer irgend mich findet, wird mich erschlagen. Jahwe sprach zu ihm: Darum, jeder, der Kain erschlägt, siebenfältig soll er gerecht werden. Und Jahwe machte an Kain ein Zeichen, auf das ihn nicht erschlüge, wer irgend ihn fände. Und Kain ging weg von dem Angesicht Jahwes und wohnte im Lande Nod, östlich von Eden.
Ja, liebe Geschwister, dieser Text ist mir zugefallen. Und ich habe ihn halt dann aufgegriffen und habe mich einigermaßen gründlich damit beschäftigt. Ich glaube, so 5 Bogen habe ich mal vollgeschrieben. Jetzt habe ich noch so einen Zettel. Und ich hoffe, dass der Herr Gnade gibt, dass wir ein wenig hineinschauen dürfen. Wenn es nur Kain und Abel wäre, wäre es ja einfacher gewesen. Nun heißt es aber Kain und Abel, wie geht es weiter? In prophetischer Sicht. Wir müssen also ein wenig weiterschauen. Wir fangen beim Anfang an. Kain und Abel sind die ersten Menschen, die eine natürliche Geburt haben, Vater und Mutter. Die Eltern von ihnen, Adam und Eva, die wurden von Gott gebildet. Wenn wir sie jetzt in prophetischer Sicht sehen wollen, dann werden wir spüren, dass die beiden Prototypen sind. Protos heißt Erste, das waren sie, und Typos, Bild oder Muster. Wenn wir uns mit diesen beiden Männern beschäftigen, dann werden wir bald spüren, in ihnen erkennen wir 2 Linien der Menschheit. Und zwar ein Bild, das früher sehr lebendig war in den Versammlungen. Früher habe ich das Bild in vielen Häusern gesehen, nämlich der breite Weg und der schmale Weg. Leider ist diese Botschaft sehr wenig geworden in unserer Zeit. Ich weiß nicht warum. Einer hat mal gesagt: Ja, ist kein Wunder, es ist so überall ein breiter Weg. Es wäre ja schade, wenn es so wäre, nicht? Die Worte bleiben bestehen. Manche mögen vielleicht jetzt sagen: Oh, hoppla, das Wort steht doch in der Bergpredigt. Hat es uns was zu sagen? Man muss sich genau mit allen Worten sich beschäftigen und ansehen. Ich habe ein Verhältnis zur Bergpredigt von Anfang an und habe dann einen guten Satz bei Professor Schlatter gefunden. Er schrieb, die Bergpredigt ist nach dem Gesetz des Geistes und des Lebens gestaltet. Das ist ein guter Satz. Die Bergpredigt ist nach dem Gesetz des Geistes und des Lebens gestaltet. Wir denken an Römer 8, 1 und 2. In Christo Jesus sind wir freigemacht vom Gesetz der Sünde und vom Gesetz des Todes. Und wir haben den Geist des Lebens. Ja, das ist eine Botschaft. Das ist eine Botschaft. Wenn man dann weiterliest, kommt man an den vierten Vers von Römer 8. Da steht geschrieben, dass nur die gerechte Forderung des Gesetzes in uns, den Glaubenden, in uns, nicht durch uns, in uns erfüllt wird. Und dann spüren wir etwas von dem Gesetz des Geistes des Lebens. Also das ist das eine. Übrigens haben wir in unserem blauen Liederbuch von Karl Greyer drei Lieder, wo er in Liedern den breiten und den schmalen Weg bringt. Ich wollte zuerst ein solches Lied nehmen, aber dann dachte ich, nein, wir haben eine Brüderfreundschaft, eine Brüderfreizeit. Wir nehmen ein Lied von der Bruderliebe, von der Brudergemeinschaft. Ich hoffe, dass uns das angesprochen hat. Ein anderes. Wenn wir die Linien von den beiden verfolgen, wir gehen zunächst erstmal mehr zu Kain. Abel wird auch berührt, aber Abel kommt noch her dran. Wir wissen, dass Kain der erste Mörder ist. Wir wissen aus dem Munde Jesu, es gibt einen, der Mörder von Anfang ist, der stand hinter dieser Tat. Und wenn wir weitersehen, dann finden wir, dass bei Kain der erste Religionskrieg war. Da war der Anfang. Und wenn wir jetzt die Geschichte verfolgen, durch die ganzen Jahrhunderte hindurch, dann haben die Religionskriege nicht aufgehört. Da war der Anfang. Der Prototypus. Da war der Anfang. Und dann können wir die Geschichte verfolgen, bis in die Offenbarung hinein. Es wurde schon erwähnt in diesen Tagen. Offenbarung 19, Vers 19. Der Wahnwitz, wenn der Satan und der Antichrist die Menschheit versammeln wird, vereinen wird, zum Krieg gegen Gott und gegen seinen Messias. Die glauben, jetzt haben wir die Mittel. Jetzt können wir. Ja, wir wollen die Seile zerreißen, wie es geschrieben steht. Aber dann kommt er auf dem weißen Pferd. Die Heere Gottes mit ihm. Er braucht sie gar nicht zum Einsatz. Was genügt? Der Hauch seines Mundes und der Feind ist geschlagen. Oder wir nehmen Daniel, ich habe es schon mal erwähnt, den Stein, der da kommt, der alle Reiche zerschlägt und dann wird das Reich Gottes aufgerichtet. Wir sehen also, der erste Typus für den Antichristen finden wir im ersten Menschen im Kain. Ich habe also mal einen kleinen Überblick gegeben. Die Brüder haben oft gesagt, das Ende kehrt zum Anfang zurück. Einige Brüder hatten die Gabe vom Herrn, dass sie in den Anfängen gleich das Ende erkannt haben. Ich habe jahrelang, vor 10, 20, 30 Jahren, Bümmele gelesen und habe immer gestaunt, wie in den 20er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg so viele Veränderungen eintraten. Die meisten haben es gleichgültig hingenommen. Bömele hat in den ersten Anfängen in wirklicher prophetischer Begabung gesehen, wo das hinführt. Jetzt stehen wir mittendrin. Er hat die Anfänge gesehen, hat gesehen, wohin es führt. Und heute sehen es viele gar nicht. Merkwürdig, merkwürdig. Ja, wir sollten solche Leute immer wieder kennenlernen und schätzen. Also vielleicht so viel zum Anfang. Wäre noch manches zu bedenken, Aber wir müssen vielleicht auch mal ganz kurz den Text durchgehen. Unser Bruder hat ihn gelesen, Kapitel 4, Vers 1. Der Mensch erkannte Eva, sein Weib, und sie ward schwanger und sie gebar den Kain. Das ist der natürliche Vorgang. Ich möchte jetzt das Geistliche wiedergeben, erkennen. Ein Satz, den ich von Karl Geyer vor vielen Jahrzehnten übernommen habe und der mir immer wieder gut gefällt, der vielleicht die beste Erkenntnis, das beste Wort ist, um Erkenntnis zu erkennen. Er hat es so formuliert: Erkenntnis ist das liebende Einswerden von Zweien zu dem Zweck, neues Leben hervorzubringen. Also unsere Erkenntnis, liebe Geschwister, ist nicht dazu da, dass wir uns gegenseitig die Köpfe anschlagen, sondern dass neues Leben, Gottes Leben in uns allen hervorgebracht wird. Das wäre schon ein herrlicher, ein wunderbarer Anfang, wenn wir diesen Text in uns aufnehmen. Also, Adam erkannte Eva. Der erste, den sie geboren hat, war Kain. Und ich glaube, die liebe Eva hat gejubelt. Was sagte sie? Sie gab ihm den Namen. Kain heißt erworbenes Gewinn. Sie hat sicherlich gedacht an das Verheißungswort, das Gott den Eltern gegeben hat und das sie oft gehört haben. 1. Mose 3, Vers 15. Jetzt dachte sie, es ist erfüllt. Es gibt Brüder, die das Wort so wiedergeben, dass die Eva sagt: Ich habe einen Mann erworben, Jehova. Die lassen das mit Jehova weg. So im Jubel war sie. Sie glaubte jetzt schon, dass das wirkliche Heil für sie kommt. Nun ja, sie kannte noch keine Heilsgeschichte, kannte noch nicht das Gesetz vom Ersten und vom Zweiten, nicht der Erste, sondern der Zweite. Der Zweite wurde ja nur etwas anders behandelt von der Mutter. Er kriegte einen Namen, wie heißt er, der Abel, Schwachheit, Hinfälligkeit. Keine große Meinung gehabt von ihm. Und doch ist das Gesetz Gottes der Erste und der Zweite. Der Erste geht in die Ferne bis hin zum Letzten, Weltherrscher. Und auch hier geht es weiter. Sie wusste es noch nicht, konnte auch nicht wissen, Eva, dass sie noch 4000 Jahre warten muss, bis der Verheißene da ist. Und als er da war und zu den Seinen kam, erkannten sie ihn nicht. Und wir sind jetzt in der glücklichen Lage, ihn zu erwarten, er kommt wieder. Ich kann mir aber vorstellen, welch ein Schmerz es für die Mutter gewesen sein muss, als sie erkannte, das war nicht der Verheißene, ich habe einen Mörder zur Welt gebracht. Ach, die Mütter unter uns, die werden wissen, was für ein Schmerz das sein muss. Ja, man schaut in Verhältnisse hinein, die gar nicht so einfach sind. Dann geht es weiter, beide bringen ein Opfer. Wir merken also, wie kommen sie dazu? Sie wissen aus, ich sage ein Paradies, an und für sich ist eine Dreiteilung der Schöpfung, das Erdland, Eden und dann in Eden der Garten Eden. Der Garten Eden wurde in der Septuaginta mit Paradies übersetzt. Ich halte es für ganz richtig. Da war ein wunderbarer Platz. Aber nun waren sie vertrieben aus dem schönen Garten. Aber sie waren noch im Wonneland. Muss auch ein schönes Land gewesen sein. Sie bringen nun ein Opfer von dem, was sie ja gehört haben von ihren Eltern, was da im Paradies geschehen ist. Als die Sünde da war, wie ein Tier für sie starb, um die Schuld zu bedecken und sie zu kleiden. Tiefe Dinge. Beide werden es oft gehört haben. Aber wir sehen ganz unterschiedlich der Erfolg. Mir ist aufgefallen, da heißt es in Vers 3 von Kain, nach Verlauf einer Zeit. Was heißt das? Wir müssen das so sehen, Geschwister. Der hat sich viele Gedanken gemacht. Ich will opfern. Er war religiös, sicher, ohne Frage, er war religiös. Er wollte opfern. Aber ob das so richtig ist, wie die Eltern das erzählt haben, ob seine Intelligenz ihnen etwas Besseres zeigt. Und dann ist es bei ihm geworden, nach Verlauf einer Zeit. Da ist viel an Gedanken bei ihm durchgegangen. Und dann brachte seine Opfergabe da von der Frucht des Erdbodens. Steht nichts da, Erstlinge von der Frucht, sondern das Erstbeste von der Frucht, das brachte er da. Ganz anders der Abel. Der Abel brachte von den Erstlingen. Hier kommt das Wort Erstling zum ersten Mal vor. Hat also eine tiefe Bedeutung, das Wort Erstling, hin auf den Christus und auch andere. Und dann steht da, und von ihrem Fett. Ich staune, mit welcher Sorgfalt der Abel an das Opfer gegangen ist. Da hat die Worte der Eltern ernst genommen, was sie von den Eltern aus dem Paradies mitgebracht haben und den Kindern erzählt haben. Mich hat es bewegt, dass da auch steht, von ihrem Fett. Wenn du dir die Opfergesetze ansiehst bei Mose, die haben die noch nicht gehabt. Da steht da, dass das Fett für Gott ist. Wir merken also, in welcher einer inneren Haltung der Abel sein Opfer gebracht hat. Wir kommen da nachher nochmal drauf. Da heißt es hier in Vers 5, der Herr blickte auf Abels Opfer. Das Opfer von Kain sah er nicht an. Da haben sich immer wieder die Leute Gedanken gemacht, ja, wie mag das gewesen sein, dass Gott das eine angesehen hat, das andere nicht angesehen hat. Die Künstler haben ja Bilder gemalt, wo die beiden geopfert haben und haben sich auch Gedanken gemacht, wie sie es darstellen. Die haben Rauch genommen, nicht der eine Rauch stinkt nach oben, aha, das ging zu Gott, das hat Gott angenommen, der andere Rauch, der ging so dahin und veräppte dann. Von Gott nicht angesehen. Und wir merken den Unterschied. Wir kommen noch von Abel zurück. Aber dann heißt es, keiner grimmte sehr. Einer besetzt es so, da brannte es in Kain. Der war höchst empört, dass Gott seine Opfergabe nicht angesehen hat. Es brannte in ihm. Sein Antlitz senkte sich. Und dann sieht man die Güte Gottes. Gott spricht zum Kain. Zweimal, warum? Warum? Warum bist du ergrimmt? Warum senkst du dein Antlitz? Wenn du wohl tust, ist es viel besser. Sonst lagert die Sünde vor deiner Tür. Hätte er gehört auf den Herrn? Wäre anders gekommen. Wir merken nicht, dass er im Entferntesten nur auf den Herrn gehört hat. Es geht gleich weiter. Er spricht zum Abel. Warum sprach er nicht zum Herrn? Der Herr hat ja zu ihm geredet. Der Herr will eine Antwort haben, auch von uns. Er spricht zu Abel, aber es steht gar nicht da, was er dem Abel gesagt hat. Man kann es aber folgern, als sie auf dem Felde waren. Er wird zum Bruder gesagt haben, komm mal mit mir aufs Feld, guck dir mal die Früchte an, wie prima die sind, du wirst sie auch brauchen für deine Tiere. Und als sie dann auf dem Felde zusammen waren, was tut er? Er erschlägt seinen Bruder. Wir merken, wenn die Wut bei einem aufsteigt, wenn es brennt, wie gefährlich das ist, wie gefährlich das ist. Und wieder sehen wir, wie Gott gnädig ist. Jehova spricht zu Kain. Wo ist dein Bruder? Aha. Vielleicht haben die Eltern noch mal erzählt, dass Gott ihren Vater einmal angesprochen hat, nicht? Wie hieß es da? Adam, wo bist du? Und nun die Frage, wo ist dein Bruder? Hätte er jetzt eine Möglichkeit gehabt, vor Gott ein Bekenntnis abzulegen? Erschütternd, was er sagt. Das weiß ich doch nicht. Im Grunde, was geht mir das an? Ja, noch mehr. Soll ich sein Hüter sein? Wir merken, Kain wollte kein Hirte sein. Kein Hirte. Das war ihm gleichgültig. Und wieder spricht Gott zu ihm, Vers 10 bis 12. Ich deute es nur an. Was hast du getan? Das Blut schreit. Unstetig sollst du sein. Flüchtig sollst du sein. Verflucht. Was hast du getan? Das Blut schreit. Hat schon mancher gesagt, auch Ausleger. Wir merken, das ist alles Legende. Wer hat schon jemals Blut schreien hören? Kein gutes Argument. Man müsste Ohren Gottes haben. Dann hören wir viel mehr. Dann hören wir viel mehr. Wir wurden heute ermuntert, zum richtigen Hören, dass eine Bereitschaft da ist, ein Wille ist, zu hören, sehr wunderbar gewesen. Das Blut schreit. Ja, dann kommt so eine Antwort von Kain, ach ja, das ist ja viel zu groß, viel zu schlimm für mich, das kann ich gar nicht tragen. Und Gott gibt ihm wieder einen Zuspruch, weil er sagt, jeder, der mich sieht oder der mich findet, wird mich erschlagen. Ihr kennt ja alle dieses schöne Argument. Immer wieder die Frage, man will den Text ungültig machen, war der Kain eigentlich seine Frau hergenommen, nicht? Wenn der Kain sagt, wer mich sieht, der wird mich erschlagen. Also müssen wohl Leute da gewesen sein, nicht? Sonst könnte er so ein Wort nicht sagen, hätte keinen Sinn. Kommt noch ein anderer Gedanke, der uns das klar machen wird. Der Herr sprach zu ihm, darum jeder, der Kain erschlägt, siebenfältig soll er gerecht werden. Und der Herr machte Kain ein Zeichen, auf das ihn nicht erschlüge, wer irgend ihn fände. Und Kain ging weg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, das heißt Flucht, östlich von Eden. Wir merken, in den Heilzeiten Gottes ist es anders. In einer kommenden weiteren Heilzeit unter Noah, was sagt dann Gott? Wer Blut vergießt, wie geht's weiter? Dessen Blut soll vergossen werden. Hier hat Gott noch so milde mit ihm geredet und gehandelt. Das war jetzt in kurzen Zügen das Ergehen von Kain. Eigentlich müssen wir jetzt Kain abschließen. Aber wenn das Thema heißt, in prophetischer Sicht, müssen wir weitergehen. Im Judas steht das Wort in dem kleinen Brieflein, sie sind den Weg Kains gegangen. Das fängt gleich von Anfang an, dass man den Weg Kains geht. Das ist in unseren Tagen. Das wird so weitergehen, der Weg Kains, der breite Weg geht weiter, ohne Frage. Da wollen wir nach Möglichkeit diesen Weg nicht gehen, Geschwister. Er wird weitergehen bis hin zum letzten Weltherrscher, den der Herr dann richten wird. Wenn wir also jetzt weitersehen in unserem Kapitel, dann finden wir zum Beispiel Vers 17, Kain erkannte seine Frau, sie ward schwanger und gebar Hanach und er baute eine Stadt. Eine Frage, liebe Brüder, würden wir eine Stadt bauen, wenn keine Leute da sind? Ich glaube nicht. Das wäre ja ein Unfug. Wer soll drin wohnen? Wie willst du Miete einnehmen, wenn jemand drin wohnt in deinen Häusern? Mach keine. Und wir gehen nun die Linie weiter. Jetzt kommen einige Kinder, die wieder Kinder haben, geht weiter bis zum Lamech. Das haben wir wohl in Vers 18. Der Lamech ist auf der Linie Kains der siebte. Und wenn wir die Set-Linie ansehen, da gibt es auch einen siebten. Wie heißt der? Der Henoch, nicht? Ach, wie schön, auf der göttlichen Linie, der siebte, der wird, weil er 300 Jahre mit Gott wandelt, er wird entrückt. Wir warten auf den Tag für die Gemeinde Gottes. Aber wie ist es bei dem siebten auf der Kainslinie, der Lamech, Vers 19? Lamech heißt Gewaltiger. Gewaltiger. Das Erste, was uns auffällt, zum ersten Mal wird die Einehe durchbrochen. Wir merken, was für eine Linie das ist, Kain. Er baut eine Stadt, wo Gott sagt, auf die Fläche der Erde. Die Stadt wäre bei Gott später dran gekommen. Aber nein, der erste Mensch fängt schon an, sesshaft eine Stadt. Und dann hat er zwei Frauen. Und nun werden uns von ihm, von dem Lamech, von den zwei Frauen drei Söhne genannt. Vielleicht noch einen kurzen Einschnitt, bevor ich zu den drei Söhnen komme. Man hat geschrieben, der Lamech ist der Begründer der Dichtkunst. In Versen 23 und 24 steht ein Lied von ihm. Man nennt dieses Lied das Schwertlied. Ich fand es sehr interessant. Nun werden drei Söhne genannt. Ganz gewiss hat der Lamech von den drei Frauen viele, viele, viele Kinder und Söhne und Kinder gehabt, Töchter gehabt. Das ist gar keine Frage. Aber in der Heilsgeschichte werden immer nur bestimmte Namen genannt, die für uns zum Verstehen der Geschichte Gottes, der Heilsgeschichte Gottes von Wichtigkeit sind. Ich will diese drei Namen jetzt nennen. Der erste, der genannt wird, Vers 20, das ist der Jabal. Jabal wird wiedergegeben im Wörterbuch Nomade, Herdenbesitzer. Ja, Nomade ist ja einer, der nur hin und her zieht mit seinem Vieh. Da Weide, dort Weide. Das ist also typisch für sie. Jetzt müssen wir daran denken, die Stadt ist gebaut. Ich habe gelesen, dass ein Bruder nach einer vorsichtigen Rechnung ausgerechnet hat, dass in den Tagen Lamechs mindestens 100.000 Menschen auf der Erde wohnten. 100.000 Menschen. Ich glaube, dass es eher noch mehr waren, weil er sehr, sehr zurückhaltend gerechnet hat. Ich habe es gesehen. Wenn wir uns die heutigen Städte ansehen, die werden immer größer. Es gibt Völker, Länder, wo ein Viertel der Bevölkerung in der Hauptstadt wohnt. Und in den Büchern von Reisenden lesen wir immer wieder, Städte sind die Pestbeulen der Menschheit. Und wer ein wenig liest, wie es heute in diesen Riesenstädten aussieht, in den Slums, erschütternd, 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 erschütternd. Man fragt sich, warum zieht es die Leute in die Stadt? Da draußen ist es noch schlechter teilweise. Aber wenn sie alle in die Stadt gehen, dann wird es für sie noch schlechter. Das kann man nachlesen, erschütternd. Also es war kein glücklicher Zug, Städte so früh zu bauen, auf der Kainslinie. Die stehen nicht unter dem Segen. Und als die ersten Reiche gegründet wurden, das erste Reich ist Babylon, wer hat es gegründet? Der Enkel von Ham. Und Ham steht unter dem Fluch. Wundern wir uns, dass es in den Völkern so aussieht? Wir müssen nur die Sache von der Bibel her uns ansehen und beleuchten. Also der Jabal, der Herdenbesitzer, er war verantwortlich für die ganze materielle Seite des Lebens. Heute haben wir in unseren Städten den Aldi und haben den Edeka. Naja, die haben damals in ihrer Stadt eben den Jabal heißt er gehabt, nicht? Müsste ja versorgt werden. Man nennt die Zeit unter dem Jabal den Herstand. Dann kommt der nächste, der heißt Jubal 21. Den gibt man weiter wieder mit Kulturwelt oder Musikant. Wir lesen ja in dem Vers 21, bei ihm kommt die Laute und die Flöte hervor. Bei ihm geht es jetzt für die Stadt nicht um den Herstand, sondern um die geistige Seite des Lebens, Kunst und Musik. Und guckt euch alle Städte an, in jeder Stadt ist das reichlich vorhanden. Man nennt diese Zeit auch der Leerstand. Da will man die ganze Lebensweise auf eine große Kulturhöhe heben. Hat noch nie etwas gebracht. Dann kommt der dritte. Der heißt Tubal-Kain. Manche geben es wieder, der Schmied aus Tubal. Wir wissen ja auch, dass er ein Schmied ist, ein Hämmerer in Erz und Eisen. Man sagt ihm nach, er gründete eine eigene Geisteswelt. Es ist die raue Seite des Lebens. Er stellt Werkzeuge dar, Handwerkzeuge, aber er stellt auch Waffen dar, wie sie ihm damals gebraucht wurden. Der Wehrstand, sagt man dazu. Er ist der Begründer der Industrie. Und wie ich so über alles nachdachte, wie das von dieser kleinen Schmiede dort in Tubal-Kain da angefangen hat, dann ist das durch die Jahrhunderte weiter und weiter und weiter gegangen. Und wie ich den Gang so verfolgte, bleibe ich jetzt mal in Deutschland, dann kam ich plötzlich zu Krupp und zu Thyssen, nicht? So hat sich das alles entfaltet. Alles aus der Linie Kains. Da wissen wir Bescheid. Wir merken also, wenn man die Ordnung Gottes verlässt, wohin es führt. Nehmen wir die Worte Jesu ernst vom breiten Weg. Wir sind alle in der Gefahr, Schritte dort zu tun. Es wird mit Schmerzen verbunden sein. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf den Abel. Wir sagten schon, die Mutter gab dem Abel den Namen Nichtigkeit, Hinfälligkeit. Ich habe im Wörterbuch gelesen, Hauch. Könnte auch Nichtigkeit sein. Aber es könnte vielleicht auch anders sein. Ich habe bei manchen Namen der Bibel gefunden, dass manchmal eine gegensätzliche Erklärung gegeben wird. Und oft liegt ein tiefer Sinn drin. Vielleicht könnte es hier so sein, Hauch, Atem. Ich habe an das schöne Lied gedacht, du Atem aus der ewigen Stille, durchwehe sanft der Seele Grund. Abel muss von Anfang an einen göttlichen Zug in sich gehabt haben. Sonst hätte er nie so genau auf die Ordnungen eines Opfers geachtet. Er hätte es vielleicht genauso gemacht wie der Kleine. Das Beste soll doch zufrieden sein. Der Hauptsache ich opfere. Nein, nein. Gott hat Ordnungen. Und Abel hat sie beachtet. Es war ein Zug in ihm, hin zum Göttlichen. Und liebe Geschwister, das finden wir da auch immer wieder bei Menschen. Erleben wir wieder Menschen, die haben einen göttlichen Zug. Und das ist schön, wenn man denen dienen kann. Das ist schön. Da ist irgendetwas von Gott schon bereitet. Nach einer Predigt kam eine Frau zu mir und sagte, kann ich Sie sprechen? Selbstverständlich, wann wollen Sie kommen? Dann gut, in Ordnung. Ja, dann hat sie mir Herz ausgeschüttet. Sie hat immer gesucht, immer gesucht, immer gesucht. Und nie gefunden. Sie hat so gesucht, dass sie einmal in einen Buchladen reinging, sich den Chef geben ließ und sagte, hören Sie zu, ich suche etwas. Ich weiß aber nicht was. Können Sie mir helfen? Geben Sie mir ein Buch, wo das drinsteht, was ich suche. Der Inhaber lächelte und sagt, liebe Frau, mir geht's genauso wie Ihnen. Ich kann Ihnen nichts geben. Und dann hatten wir das Gespräch. Innerlich vorbereitet, da war der Weg offen, das Evangelium anzunehmen, zu glauben an den, der gekommen ist, um uns zu erlösen, um uns das Leben aus Gott zu geben. Abel wurde Kleinviehhirt, Schafhirt. Abel kommt im Alten Testament 8-mal vor, im Neuen Testament 4-mal. 8 und 4 ist 12, Zahl der Vollendung. Vielleicht ist das auch ein Hinweis, auf diesem Wege kann man zur Vollendung kommen. Sein Opfer ganz anders als von Kain. Sehr das Beste, hier kommen, sei zufrieden. War der Ertrag seiner Überlegungen. Wir sagten es schon, Erstlinge, kommt zum ersten Mal vor an der Bibel. Finden wir dann in den Opfergesetzen bei Mose, finden sie an mancher Stelle. Und er betonte schon, und von ihrem Fett, wie es im Gesetz heißt, im Opfergesetz, das Fett für Gott. Manche meinen ja, Gott hat vielleicht ungerecht gehandelt. Meinen ja manche nicht. Dass er beim Abel es angesehen hat und beim Kain nicht. Wenn wir uns die Bibel ansehen, 1. Johannes 3, Vers 12. Wie sagt Gott? Die Werke des Kain, er nennt das Opfer Werke. Die Werke des Kain waren böse. Die Werke des Abel gerecht. Warum gerecht? Wir lesen im Hebräerbrief, wo die Glaubensmenschen vorgestellt werden, als erstes den Abel, nicht? Der Erste. Und was heißt es? Er opferte aus Glauben. Und das führte für ihn zur Gerechtigkeit. Auch ein wunderbarer Hinweis, wir könnten diesen Gedanken weitergehen. Nun ist das andere, was soll man über Abel sagen? In der Bibel wird uns kein Wort von Abel berichtet. Von keinem haben wir Worte, haben wir einige gelesen. Von Abel kein einziges Wort. Was soll man von Abel sagen? Ich habe vor Jahrzehnten bei Pfarrer Böhmele, den ich schon erwähnte, einmal einen Artikel gelesen. Da hatte die Überschrift Abel, unser Bruder. Oh, habe ich zuerst gedacht. Kann das stimmen? Abel, unser Bruder? Jetzt die geistliche Bruderschaft ansehen. Da denken wir erstmal an das Wort Glauben. Aus Glauben handelt er. Wir kennen den, der gesagt hat, dass er der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Ah, da hat er angefangen beim Abel. Und wenn wir daran denken, was im Hebräerbrief, Kapitel 11, am Schluss steht, 39, 40, diese alle haben die Verheißung nicht erlangt, weil sie nicht ohne uns vollkommen gemacht werden sollten. Sie kommen also nicht vor uns ans Ziel, müssen auch warten. Aber Gott hat für sie etwas Besseres ersehen. Glauben wir es doch, wie es da steht. Je mehr ich darüber nachdenke, halte ich den Satz für gut. Abel, unser Bruder. Und noch andere, noch andere, noch andere. So die stolze Behauptung, wir sind der Leib des Christus, da können die anderen doch nicht dazugehören. Gott handelt, nicht wir. Gott handelt. Und Gott handelt einzig und wunderbar. Und nun bringt Pfarrer Böhmele in dem Artikel Abel, unser Bruder, eine Auflistung, wie er den Abel meint, gesehen zu haben, kennengelernt zu haben. Ich will einige Punkte davon mal vorlesen. Ich sage ein paar Worte dazu. Ich weiß nicht, ob es gerade die Worte sind, die Pfarrer Böhmele gebraucht hat, aber es wird ungefähr hinkommen. Erstens ist gesagt, Abel der Ausgesonderte. Glaubensmenschen sind immer ausgesondert. Glaubensmenschen sind nicht vom Wesen der Welt, sind nicht vom breiten Weg, sind vom schmalen Weg, wie Abel. Ausgesondert. Ausgesondert heißt, für Gott da sein. Das war der Erstling, unser Herr. Wie der Vater mich gesandt hat, Ausgesonderte werden gesandt. Wie der Vater mich gesandt hat. Dann kommt das große Wort, so sende ich auch euch. Abel der Ausgesonderte. Dann sagt er, Abel der Schäfer, Abel der Hirte. Ich habe da besonders ein Wort gedacht. Es steht in 1. Mose 49, Vers 24. Das ist in dem wunderbaren Segenswort des alten Jakob über seine 12 Söhne. Das ist dann von Vers 22 an, Sohn eines Fruchtbaumes ist Josef. Ich greife nur unseren Teil heraus. Von daher ist der Hirte der Stein Israels. Da kommt unser Herr her, in der geistlichen Seite, in der natürlichen Seite von Juda. Und darum geht es hier, in der geistlichen Seite, der Hirte und der Stein Israels. Dann hat er geschrieben, Abel der Priester. Ich glaube, das ist richtig, ist die Formulierung. Ich glaube, dass man so sagen kann, Abel hat aus seinem priesterlichen Herzen heraus das Opfer gebracht. Er handelte aus Glauben. Und gewiss war für ihn innerlich das Vorbild, von dem seine Eltern ihn erzählt haben, was im Paradies geschehen ist. Sünde musste bedeckt werden, sie mussten bekleidet werden. Eine priesterliche Handlung. Ein anderer Abschnitt, Abel, der Glaubensmann. Und das haben wir schon gesehen, nicht? Er hat aus Glauben gehandelt. Und weil er aus Glauben handelte, wurde er der Gottgerechte. Das ist schön. So geht es durch die ganze Bibel. Da geht es beim Abraham weiter bis zu uns, liebe Geschwister. Der Glaube kommt in die Gerechtigkeit hinein. Ziel ist immer der Glaube Christi, der Anfänger und Vollender. Dann heißt es weiter, Abel, der Gottbezeugte. Der Gott hat sein Opfer angenommen. Ich glaube, dass es nicht so war, wie die Künstler es im Bild dargestellt haben mit Rauch. Es wird so sein, wie es in der Bibel immer wieder ist, wenn Gott ein Opfer angenommen hat, dann kam Feuer vom Himmel und verzehrte das Opfer. So wird es auch da gewesen sein, dass Gott sich zu ihm bekannte, dass Gott ihn bezeugte, dass Gott sein Opfer angenommen hat. Und das hat ja den Bruder so ergrimmt. Ein anderer Abschnitt heißt Abel der Schweiger. Ich glaube, dass es auch wieder sehr richtig ist. Einmal, weil die Bibel kein einziges Wort von ihm uns berichtet. Aber versetzen wir uns in das Leben eines Hirten. Ja, vielleicht spricht er mal zum Schaf, nicht? Aber ansonsten Abel der Schweiger. Aber vielleicht umso mehr dadurch ein Hörender, wozu wir heute Morgen ja auch ermuntert worden sind. Ein anderer Abschnitt, Abel der Märtyrer. Ich glaube, dass Abel schon ein innerlich Gestorbener war. Also das Lamm nahm und das Lamm opferte, schlachtete. Das einfach erkannte, das ist der Weg Gottes. So hat er es übernommen von den Eltern aus dem Paradies. Anders geht es nicht. Und ein Märtyrer, schon aus dem Grunde, er erlitt den Tod. Sein Bruder hat ihn erschlagen. Er erlitt den Tod. Und dann kam er auch ins Totenreich. Aber wir wissen aus der Bibel, dass es im Totenreich auch selige Orte gibt, nicht nur diese schrecklichen. Musst du dort warten, bis der Herr auferstanden ist. Bis die Stunde kam, dass nach seiner Auferstehung die Gräber sich öffneten und viele alttestamentliche Heilige aus den Gräbern heraufstiegen, in die Stadt gingen und in der Stadt gesehen wurden. Unsere Bibel ist ganz echt. Und der letzte Punkt, den ich nennen möchte, Abel, der Erstandene. Wir haben schon angedeutet, was aus Hebräer 11 schon mal hervorgeht, Matthäus 27, 52, 53, eben was ich gerade sagte, nach der Auferstehung Jesu, er ist der Erstandene. Und die Bibel sagt so schön, obwohl er gestorben ist, redet er noch. Ja, wenn man offenbar mal viel schweigt, Gott schenkt schon die rechte Zeit, dass man dann reden kann. Es ist immer gut, auf die Stunde Gottes zu warten. Zeit ist um. Ich will noch ganz kurz zusammenfassen. Wir haben ihn keinen gesehen. Einmal, dass bei ihm der erste Religionskrieg begonnen hat. Und die Kriege, die Religionskriege, schreckliche. Wenn wir nur allein an Deutschland denken, an den 30-jährigen Krieg, wenn ich es recht im Kopf habe, es waren mal 30 Millionen Menschen damals und 3 blieben übrig. Also erschütternd, was diese Zeit mit sich gebracht hat. Religionskrieg. Aber der Wahnwitz der letzten Zeit, dass Satan es fertig bringt, die Menschheit geschlossen zu bringen, wir führen Krieg gegen Gott. Ja, Psalm 2 erfüllt sich. Lass uns zerreißen ihre Bande. Am besten wir führen Krieg gegen ihn. Wir werden gewinnen. Wir haben gesehen, Kain, der Erste, der eine Stadt gründet. Wir haben gesehen, wie dann weiter durch Lamech und seine Söhne diese Stadt mit ganz neuen Werten gefüllt wird. Wie wir es in unseren Städten haben. Letzten Endes ist alles ein Urbild für die Weltlage der Endzeit. Bis hin zu dem Ziel, das der Antichrist sich gesetzt hat. bei Abel. Ich habe mal als Leitwort hingeschrieben, Hebräer 9, 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ein wichtiges Wort, Geschwister. Wäre nicht das Lamm gekommen, der gute Hirte wurde zum Lamm und ließ sein Leben, ließ sein Blut für uns. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Abel erkannte die Todeswürdigkeit der Sünde an und hoffte, wartete auf die Gotterlösung. Er war ein Glaubender. Er wurde getötet. Aber er ergreift den Weg des ewigen Lebens. Er weist hin auf Christus, auf seine Menschwerdung, dass er als der Zweite in diese Welt kommt und der Welt das Heil, der Welt die Rettung bringt. Und wir dürfen es sagen und freuen uns, sein Sterben bringt das Heil für die ganze Welt.
So, ich merke an dem Schweigen, wie Sie von dem wunderschönen Zeugnis ergriffen sind. Ich auch. Ich wollte noch ein paar Dinge unterstreichen. Abel der Märtyrer, und er war ein Prophet, und Bruder Kernchen sagte, er hat es schon geahnt, als er das Lamm opferte, nicht? Und so war auch Jesus schon auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und noch zwei oder drei Dinge. Der Zahlwert für Abel ist 37. Und die Zahl unseres Herrn Jesus Christus ist 888. Und das ist 24 mal 37. Nicht wahr? 3 mal 37, 111, all diese 111er Zahlen weisen darauf hin. Aber noch etwas ist mir wichtig geworden. Die Naama, die Schwester von den drei Brüdern, die ja genannt worden sind, heißt die Liebliche. Sehen Sie, in der Welt sieht alles so schön aus, so lieblich, wird einem was vorgegaukelt. Wenn man reingebissen hat in die Sünde, dann kommt der Tod. Lassen wir uns nicht verführen von jener Naama. Das Letzte. Eva meinte, und die Gelehrten, beziehungsweise die Schrift, die gibt da so undeutlich wieder, heißt es mit dem Herrn oder mit Jehova oder den Jehova. Eva glaubte es, so sagte Bruder Kernchen, den oder mit. Vielleicht hofft sie doch, den zu gebären. Eva, Zahlwert 19, einmal 19. Aber erst eine konnte sagen, ich habe ihn, den Herrn, geboren. Es war Maria. Zahlwert 8 mal 19, 152. Nicht, das sind so wunderbare Zusammenhänge in dieser Geschichte. Wir dürfen wirklich mit Staunen und Ergriffenheit diese Geschichte, die natürlich passiert ist, wirklich passiert ist, in uns aufnehmen, dass damals schon dieser Kampf, den wir jetzt vielleicht bald im Endkampf erleben werden, voraus dargestellt worden ist. Wir beten. Herr Jesus, habe du Dank, dass du dich bereit gestellt und bereit erklärt hast, als das Lamm ausersehen vor Grundlegung der Welt. und doch bist du auch der gute Hirte. Und wie geschrieben steht, Johannes 10, denke ich, der Hirte lässt sein Leben für seine Schafe und auch für uns. Und dafür haben herzlichen Dank. Und damit sind wir in die Erlösung hineingekommen. In die Freiheit, in die Befreiung der Sünde. Durch Glauben gerecht, wie auch Abel ein Gerechter war. Und der erste Glaubende. Herr, das ist etwas Wunderbares. Und dann lass uns in all den Fußspuren dieser Vorfahren des Glaubens gehen, angefangen von einem Abel über die vielen, vielen, vielen Glaubenshelden, wie wir sie nennen, des alten Bundes und des neuen Bundes. Und über alles, dass wir das in uns tragen, was so doch etliche Male im Neuen Testament geschrieben ist, dass wir Glauben Jesu haben. Diesen unerschütterlichen Glauben Jesu in uns, der mit zu allem, was geschrieben ist und zu allen Verheißungen ein ganzes Ja und ein ganzes Vertrauen hat. Ja, und nun lass uns dem, was wir gehört haben, den Abend, den restlichen und die Nacht hineingehen und lass dir einfach Dank sagen, dass du alles zu deinem herrlichen Ziel bringen wirst. Und dafür, Herr Jesus, bist du als der Lamm Gottes und der große Hirte der Garant. Segne uns und bewahre uns in der Nacht. Unsere Häuser und Familien mögest du segnen und bewahren. Und dann geh mit uns auch in die letzten beiden Tage. Gepriesen seist du von Ewigkeit in Ewigkeit. Amen.